Hallo, guten Morgen. Was für eine spannende Geschichte. Immer wieder erleben wir es, dass Fußballfans nicht schweigen können. Ich mag auch Fußball. Ist eine schöne Nebensache. Ich erzähle heute aber von der schönsten und wichtigsten und größten Hauptsache. Deswegen sind wir hier zusammengekommen. Und da kann man das noch eher und noch mehr sagen. Aufhören. Geht nicht. Geht nicht. Das müssen wir doch rauslassen, was wir da erleben und erlebt haben. Ja, ich mache schon ein bisschen länger. Ich bin seit 75 Pastor, jetzt gerade in 6 Wochen sind es 40 Jahre. Und vorher habe ich auch schon in meiner Gemeinde da oben im Westerwald mitgearbeitet und wohne in meiner Familie seit 26 Jahren in München. Und heute haben wir dieses schöne Thema. Es geht immer wieder um das eine, um diese Liebe Gottes, um dieses herrliche Evangelium. Wir haben auch ein paar Folien dazu, die ich hoffe, dass wir die alle gleich sehen hier. Ja, das Thema, wir können nicht schweigen. Wir haben schon einiges gehört, gesehen hier. Danke für eure Kreativität, wie ihr es uns so schön nahegebracht habt. Es ist beschrieben in der Bibel, in der Apostelgeschichte 4. Das steht ja die Geschichte von Jesus zunächst in den Evangelien, wie er der gelebt hat, so einzigartig. Und dann ist die Praxis dann zu beschrieben, wie das weiterging mit diesem Jesus, wie diese Leute angesteckt von Jesus das weitergebracht haben. In Jerusalem anfangend waren ein kleines Häuflein Leute und dann ging das weiter in die Gegend nach Judäa, nächste Gegend nach Samaria und weiter, immer weiter. Und in der Apostelgeschichte, in den 28 Kapiteln, ist es uns dann beschrieben, wie dieses Feuer da war und wie es lief bis in die damalige Weltmetropole Rom und dann noch weiter bis nach Spanien sollte das Evangelium gehen. Und da haben die ersten Christen das weitergetragen. Ich habe 3 Punkte heute. Das erste, warum können wir nicht schweigen? Weil der Heilige Geist jedem echten Christen Freimut und Vollmacht im Hingehen schenkt. Was ist das Geheimnis dieser ersten Christen, dieser Bewegung, dass aus einem so verstörten, furchtsamen Haufen, aus so einer Gruppe, so eine weltweite Bewegung geworden ist, die bis zu uns gekommen ist, die uns erreicht? In diesen Kapiteln, die man da hat in der Apostelgeschichte, findet man, in 28 Kapiteln, findet man, über 60 Mal ist der Heilige Geist erwähnt. Der Geist Gottes. Jesus Christus hatte das versprochen. Es wird einer kommen, der mich vertritt. Der Stellvertreter Jesu ist ja nicht der Papst, sondern das ist der Heilige Geist, der uns Menschen, die einzelnen Christen, beseelt und führt. Und treibt, das hatte Jesus versprochen und da war Pfingsten gewesen und nicht lange nach Pfingsten ist dann diese Geschichte passiert. Die Christen waren unterwegs, sie gingen wie üblich eigentlich in Tempel zum Nachmittagsgebet, Petrus und Johannes. Und sie sagten dann, wir haben eigentlich kein Geld, Silber und Gold haben wir nicht, als sie diesen Mann da sahen. Sie schauten ihn an und dann sagen sie im Namen, in der Person von Jesus, in dem, was er ist und was er gemacht hat, steh auf! Nimm deine Matte und geh. Und der Mann sprang auf und er sprang im Tempel umher und er lobte Gott und die Menschen schauten da umher und Petrus und Johannes waren auch da und sie erzählten diesen fragenden Leuten dann von Jesus. Und es steht immer wieder in der Bibel, sie taten es, beseelt von dem Heiligen Geist. Das haben die ersten Christen schon gesagt und das ist auch bis heute so. Jeder wirkliche Christ empfängt, wenn er Jesus Christus vertraut, eine neue Kraft in sein Leben hinein. Die Bibel nennt das der Heilige Geist. Ich habe das auch erfahren und erlebt. Das kann ich gar nicht so richtig so tief erklären. Es ist nämlich nicht so materiell fassbar. Aber als ich mit 13, 14 so richtig persönlich mal ganz, ganz ehrlich zu Jesus kam, kam eine Freude in jenem Abend in mein Herz und in mein Leben hinein, das hatte ich nie zuvor. Ich war da aber noch nie so ehrlich vor meinem Bett zu Jesus gebetet und ihm gesagt, Jesus, du weißt, was für ein Kerl ich bin. Ich habe jetzt gehört, dass du mich liebst. Vergib mir, komm in mein Leben. Und eine Wärme und eine Gewissheit über Gott, die ich nie vorher hatte, kam in mein Leben, die Gewissheit der Vergebung. In den nächsten Tagen habe ich einige Sachen zurückgebracht, die ich geklaut hatte. Denn Jesus hatte mich daran erinnert. Und es war in mir ein Kampf. Aber ich spürte eine Kraft und eine Ermutigung in mir. Junge, jetzt hast du dieses, du hast einen Neuanfang bekommen. Bring das in Ordnung. Da war so richtig etwas in mir. Eine innere Stimme quasi und eine Ermutigung. Und ich bin zu Leuten hingegangen und ich bin froh und erstaunt gewesen, selbst da, wie die reagiert haben. Und die Freude an Jesus und an der Vergebung und der Gewissheit, nun mit Gott zu leben, hat sich gesteigert und erhalten bis heute. Ich bekam auch, obwohl ich eigentlich gar kein Leser war, ich war mehr so ein praktischer Mensch, ich bekam irgendwie so einen Hunger danach, von Jesus mehr zu erfahren. Ich habe angefangen, in der Bibel zu lesen und auf einmal merke ich, ich empfange ja da was. Wenn ich da lese, das wird ja auf einmal lebendig und ich erfahre Kraft daraus. Und ich spürte einfach Wirkung Gottes Geist. Auch der geheime Autor, weiß ich heute, der Schreiber der Bibel, fing an zu mir zu reden. Das ist eine ungeheure Geschichte. Geht mir normalerweise beim Buch nicht, dass man irgendwie spürt, da spricht der geheime Verfasser zu dir, oder? Der Verfasser zu dir. Aber wenn es das gibt und möglich ist, das fing ich an zu entdecken. Ja, der Inspirator, der geheime Verfasser dieses Buches spricht zu dir, wenn du in der Bibel liest. Und du merkst das und du erfährst Kraft daraus. Das ist wirklich eine ungeheure Geschichte. Den Geist Gottes, diesen ermutigenden Geist zu empfangen, Kraft zu empfangen. Jedem wirklichen Christen gibt Gott seinen Geist. Spürst du das? Weißt du das? Wenn du Christ geworden bist, wenn Jesus angefangen hat, in deinem Leben zu wirken, kannst du sicher sein. Der ganze Heilige Geist ist schon da. Es ist ein Riesenpaket angekommen bei dir. Du musst es nur auspacken. Du kannst damit leben. Es reicht wirklich aus für dein Leben. Dann ist es eine sehr schöne und eine aktuelle Geschichte. Mut, es weiter zu sagen und auch Mut zum Leben. Ich habe auch Familie. Wir haben 3 Kinder. Meine Frau Regina war ja bis gestern da. Wir haben auch eine behinderte Tochter. Ich mache 30 Jahre Behindertenarbeit. Und das ist eine Herausforderung. Auch in meinem Charakter, bin eigentlich nicht unbedingt, man weiß wie geduldig, aber ich habe mit unserer Jerusha schon viel Geduld gelernt. Und ich spüre auch, wie Gott führt und wirkt durch seinen Geist, auch mit meiner Frau zusammen. Ich denke auch an David, der mal gesagt hat im Psalm 138, ich bete zu Gott und er erhörte mich und er gab meiner Seele viel Kraft. Neue Kraft. Der Geist Gottes ist ein wunderbarer Geist, der unserer Seele, auch wenn wir verängstigt sind, wenn wir unsicher sind, sollen wir etwas weiter sagen? Was werden die Leute denken? Was, wenn ich da etwas sage? Ist das jetzt hier irgendwie dran? Was wird da passieren, wenn ich etwas weiter sage? Soll ich das Risiko jetzt eingehen, hier einfach von Jesus zu sprechen? Vom Smalltalk, von Gott zu sprechen und von ihm etwas zu erzählen? Die Leute sagen, Hauptsache gesund. Dann sage ich, ja, das ist wirklich wichtig. Aber wissen Sie, das finde ich auch, Gesundheit ist wichtig und ich tue auch einiges dafür. Aber wissen Sie, insgesamt glaube ich, gibt es noch etwas Größeres und Wichtiges als Hauptsache gesund sein. Es hat auch mal jemand gesagt, die Hauptsache im Leben ist, dass die Hauptsache wird und bleibt. Ach so? Dann hast du ein bisschen was jetzt angeregt. Die Leute sind neugierig, was kommt denn jetzt? Was meinst du denn jetzt? Dann sage ich, ich glaube, die Hauptsache ist, dass ich den Sinn meines Lebens finde und mich mit dem lebendigen Gott beschäftige. Ich interessiere mich auch für Fußball und die Spektakel, die da so auch in München immer wieder passieren. Und es wird immer wieder von der schönsten Nebensache gesprochen. Das finde ich auch gut. Und ich sage immer wieder mal, jetzt haben wir über diese schöne Nebensache gesprochen, weißt du eigentlich, was die schönste und wichtigste Hauptsache ist? Es gibt auch eine Menge Leute, die sind begeistert davon, die sagen auch, es ist eine schönste Nebensache, aber eigentlich ist es ihre schönste Hauptsache. Und von der schönsten Hauptsache, die kennen sie nicht und haben sie eigentlich gar nichts zu erzählen. Aber die schönste und wichtigste Hauptsache ist unser lebendiger Gott. Und aber ihn konkreter zu erleben in seiner Kraft und etwas zu wagen, ein Risiko einzugehen. Das ist wirklich spannend. Ich habe in meinem Leben als Jugendlicher sehr viel Sport gemacht. Und als ich bewusst mehr mit Jesus leben wollte, ich habe auch mal bei einer Weihnachtsfeier, als ich als Torschützenkönig geehrt wurde, mich verabschiedet, weil ich gemerkt habe, ich mache das zu viel. Und ich will mich wirklich, und ich fing an, mehr mich Jesus zu widmen. Und ich war ein bisschen im Kampf. Wie soll ich jetzt mein Leben leben? Ich hätte in einer sehr guten Mannschaft weiterspielen können, nachdem ich in der Jugend einer der Besten war. Und es war ein Kampf in mir. Und ich habe mich dann mit einzelnen Freunden zusammen, die Gott auch geschenkt hatte in jener Zeit und Gegend, wo ich da gelebt habe, entschieden, wirklich mehr mich mit Jesus zu beschäftigen und für ihn weiterzusagen und auch mich weiterzubilden. Und es war etwas zaghaft, aber ich muss heute sagen, auch nach 40 Jahren, ich habe dann umgesattelt vom Maschinenbau zum Gemeindebau, meine Studienrichtung auch gewechselt. Ich kann sagen, ich glaube, nichts und niemand hätte mir so ein erfülltes Leben geben können, wie das, was ich erlebt habe unter der Führung Gottes und seines Geistes. Das kann jeder Einzelne hier auch erleben. Wenn du auf Jesus setzt und wenn du auf die Führung Gottes und seines Geistes setzt, auf die Hauptsache des Lebens setzt, der lebendige Gott und der Geist Gottes, der dich kennt, das ist ein Geist, der unser Leben führen kann, ein begabender Geist, ein kräftigender Geist, der unser Leben zum Aufblühen und zum Gelingen bringen will. Es wird nicht alles ganz glatt gehen. Wenn man mit Gott lebt, bekommt man manchmal zusätzliche Prüfungen und Schwierigkeiten, aber man bekommt auch die Kraft des lebendigen Gottes, den Mut des lebendigen Gottes in ein Leben hinein. Die Ratschläge vieler Leute in unserer Welt, auch vieler Lehrer und religiöser Leute, die sind wie Backrezepte ohne Zutaten. Bei Jesus ist das anders. Er schenkt uns seinen Geist, seinen Tröster, seinen Sachverständigen. Und das ist auch eine Kraft, eine innere Energie. Und das ist gerade wichtig in unserer Zeit, wo wir besonders viele Burnouts haben. In früheren Zeiten mussten die Leute viel hart arbeiten, auch meine Eltern zum Beispiel, haben hart und ganz schwer körperlich gearbeitet. Wir Menschen müssen das Gott sei Dank nicht mehr so viel körperlich arbeiten. Aber wir leben in einer sehr anstrengenden Zeit und Gesellschaft. Wir haben so viele Optionen und wir werden da wirklich manchmal ganz schwach, wenn wir überlegen, wie viele Entscheidungen wir jeden Tag treffen müssen. Und das zehrt uns innerlich aus. Wir brauchen innere Kraft, innere Stärke, innere Disziplin, innere Freude, innere Liebe. Ich brauche das sehr, ich spüre das. Ich weiß, wovon ich hier rede in meinem Leben. Ich brauche Kraft, meine Ehe zu leben, meinen Kindern zu begegnen, Behinderten zu begegnen, mich um meine Nachbarn zu kümmern und eine Menge Dinge in meinem Leben. Ich brauche sehr viel Kraft, innere Kraft, seelische Kraft, geistliche Kraft, geistige Kraft. Und genau das ist das, was hier in unserem Text gesagt ist. Der lebendige Gott beschenkt uns mit seinem Geist und er gibt uns Mut, das christliche Leben zu leben. Und es gibt einen schönen geistlichen Lebensstil. Und zu diesem Lebensstil, den Jesus wirkt und schenkt, gehört es auch, dass wir ganzheitlich von diesem Lebensstil auch ausstrahlen und dass wir dieses Jesus-Leben auch anderen erklären, dass wir es weitersagen. Je mehr wir von Jesus leben, mit Jesus leben, je mehr wir uns öffnen für den Geist Gottes, desto mehr haben wir auch Beziehungen und desto mutiger sagen wir auch von ihm weiter. Ich weiß, wovon ich rede. Ich habe in der Ingenieurschule in Siegen gesessen und der Geist Gottes, also je mehr ich Jesus vertraute, ich war manchmal am Platzen so richtig. Ich wollte gerne von Jesus weitererzählen. Das geht und das gibt es. Es ist nicht immer so in meinem Leben. Es ist unterschiedlich hoch. Wie kann ich das erleben? Das haben wir auch gestern in der Schulung gemacht. Wie kann ich den Geist Gottes erleben? Wie kann ich mehr von Jesus erleben? Wisst ihr, das kann man nicht durch Lehre erfahren. Leidenschaft für Jesus, inneres Brennen für Jesus, dass es so in uns ist, dass es nach außen drängt, das bekommt man nicht durch Lehre, biblische Lehre, sondern durch Ansteckung. Ansteckung. Ich kann nicht schweigen, haben wir vorhin gesungen. Wenn ich bedenke, was du für mich getan hast, wenn ich dir danke, dann jubelt mein Herz. Das heißt doch, ich lasse mich von Jesus, von seiner Liebe und seiner Leidenschaft im Nachdenken, mich ihm nahen, im Lesen der Bibel und auf ihn schauen, auf ihn hören und von seiner Liebe werde ich angesteckt, auch von anderen lebendigen Christen. Von einer lebendigen Gemeinde, wo der Geist Gottes da ist, da werde ich mit hineingezogen in die Gegenwart Gottes. Da werde ich befeuert und dann bekomme ich mehr Leidenschaft, dann bekomme ich Mut, von Jesus zu reden. Und es gibt auch Mut und gute Anleitung, wenn man es nicht weiß, wie man es machen kann, in guten Schulungen, so wie wir es gestern gemacht haben. Das gibt's auch noch. Jetzt unser zweiter Hauptpunkt. Wir haben noch einiges mehr. Warum können wir nicht schweigen? Weil wir ein einzigartiges Evangelium Gottes haben. Wir wollen das mit Leidenschaft weitersagen. Wir wollen das mit Liebe weitersagen, was wir sagen. Wir wollen mit niemand streiten. Wir müssen den Leuten nicht meinen, wir müssen selber etwas beweisen. Wir sind keine Fanatiker. Wir sind nicht die christlichen Taliban. Wir sind auch keine komischen Fundamentalisten. Wir sind ganz einfach Christen von Jesus und von seinem Geist gedrängt, von seiner Liebe gedrängt. Und wir haben einen bestimmten Inhalt. Jesus hat etwas über die Art der Weitergabe uns vorgemacht. Die ersten Christen haben es vorgemacht. Und die Leute, die angeschaut haben, die Aposteln, die haben einige Sachen über die gesagt. Wir haben doch gesagt, das sind doch diese von der Fischergenossenschaft da, vom See Genezareth. Das sind doch ganz einfache Leute. Die sind nicht irgendwie besonders aufgefallen durch akademische Grade, steht da in der Bibel. Das sind Leute vom Volk, steht in unserem Text Apostelgeschichte 4. Und noch was haben sie über sie gesagt? Ah, das sind die Leute, die mit Jesus waren. Die waren mit Jesus unterwegs. Das hat er offensichtlich abgefärbt. Die waren angesteckt in dieser Leidenschaft für Jesus. Und die hatten eine Botschaft. Es war noch gar nicht so spektakulär. Das in erster Linie die Wunder, die die Leute beeindruckt hatten. In unserem Text steht, als sie hörten, was sie sagten, und sie wollten wissen, in welchem Namen und was so dahinter steckt, tiefer. Und dann sagten sie, hatten sie eine Botschaft, einen Inhalt. Und sie erzählten von Jesus. Und sie sagten, das Einzigartige ist in seinem Namen, das heißt in seiner Person. In dem Namen Jesus ist dieses Heil, die Gesundung, dass die gebrochene Beziehung zu Gott wiederhergestellt wird. In diesem Namen, in seiner Kraft machen wir das hier. Und das ist die gute Nachricht, dass Gott in Jesus Christus zu uns gekommen ist. Und dass er Heil in unser Leben hineinwirkt. Zu den Menschen hin, in das Unheil hinein, zu dem Lahmen dorthin auch. Und das erzählten sie. Und sie hatten wirklich nicht nur etwas zu erzählen, es war ein Evangelium der Kraft. Das Christsein und das Evangelium, das wir haben, ist eine höchst ansteckende Gesundheit. Wir haben etwas in diesem Evangelium, das sind nicht nur Worte, was wir haben in der Bibel, sowieso nicht, ja? Das ist Geist und Leben. Es steht öfters in der Bibel, das Wort Gottes geschah zu mir, sagen die Leute, zu denen Gott gesprochen hat. Das war ein Ereignis, das war nicht nur Schall und Rauch. Da war eine Power dahinter. Gott hat etwas gesagt und die Schöpfung entstand. Gott hat etwas gesprochen in der Erlösung, ein Heilswort gegeben, das Wort vom Kreuz. Da ist eine Power dahinter, das ist göttliches Evangelium. Das ist nicht nur so dahergesagt, das ist ein Evangelium von Gott. Da steht der lebendige Gott dahinter mit seiner Kraft und seinem Heil. Und diese Erlösung, dieses Heil in Jesus Christus, das ist anerkannt, das ist akzeptiert bei dem lebendigen Gott. Wir haben hier dieses Evangelium auch mit dieser Faltkarte, mit der wir gestern gearbeitet haben. Ich habe auch diese Faltkarten, die verteilen wir auch öfters. Da ist es ein bisschen das Allerwichtigste beschrieben. Dieses göttliche Evangelium. Was ist das göttliche Evangelium? Da geht es um Beziehung, um die Beziehung zu Gott. Und es wollten ja schon viele Menschen Götter sein. Aber es wollte nur ein Gott Mensch sein. Religion heißt, ich versuche selber zu Gott zu kommen. Ich versuche es. Die meisten Menschen, auch hier in Ansbach, die denken auch, sie könnten es selber schaffen, zu Gott zu kommen, in den Himmel zu kommen und so anständig zu sein, dass sie in den Himmel kommen. Die wissen und ahnen nicht, dass sie sich selber nicht retten können und dass Gott sehr, sehr liebevoll ist, aber auch, dass er so heilig und gerecht ist, dass er keinen Sünder zu sich lassen kann. Dass keiner in den Himmel mit Sünden kommt. In Gedanken und Worten und Taten sündigen wir und man kommt doch nicht in den Himmel. Du willst doch nicht in einen Himmel. Ich will doch nicht einen schmutzigen Himmel hinein. Da soll die Sünde raus sein. Ich will nicht einen Himmel mit Leid und Streit. Das soll wirklich Vollkommenheit, da soll Harmonie und Liebe in ganz großer Dichte und Fülle herrschen. Und das hat Gott auch vorgesehen. Aber um dahin zu kommen, da braucht es etwas Besonderes. Wir brauchen eine Hilfe von Gott selbst, von außerhalb. Und das genau hat Gott in Jesus gemacht. Das ist das göttliche Evangelium. Weil wir uns selber nicht retten konnten, deswegen ist Jesus gekommen. Wenn wir uns selber retten könnten, hätte Jesus ja gar nicht zu kommen brauchen. Wieso denn Jesus überhaupt? Weil wir uns selber nicht retten können. Kein Mensch kann ein gutes, vollkommenes Leben. Soweit ich weiß, ist hier in Ansbach und weltweit immer noch die Todesrate 100%. Die Bibel sagt, wir müssen sterben. Wir sind getrennt von Gott. Wir sind getrennt vom Leben wegen der Sünden, die wir Menschen haben. Und das machen wir reichlich und wir sündigen uns weg von Gott. Und da ist eine tiefe Kluft entstanden. Und der lebendige Gott sendet sich selbst in großer Leidenschaft aus in Jesus Christus. Jesus Christus war der Einzige, der keine Sünde hatte. Und deswegen kann er für alle Sünder und für alle Sünden, für alle Sorten von Sünden, für alle Einbrüche, Ehebrüche, Nervenzusammenbrüche und was es noch für Brüche alles geben mag, Sünden, ja, wie man nennen möchte, sexuelle Sünden, Tratschsünden und Suchtsünden und was weiß ich, Gleichgültigkeitssünden, verschiedenste Art zwischenmenschlicher und gegen die Natur und was weiß ich, gegen uns selbst, sexuelle Sünden, verschiedene Sünden, wo wir einfach merken, das ist nicht gut. Wir sündigen gegen uns selbst, wir sündigen gegeneinander, wir sündigen vor allem gegen den lebendigen Gott. Das ist ein Riesenproblem, das jeder Mensch hat. Jeder hat da sein Paket. Diese Innenweltverschmutzung wird man nur los bei Jesus. Und das ist das Evangelium. Und das ist hier auch erzählt. Jesus Christus ist gestorben für unsere Sünden. Und er ist auferstanden zur Vergebung und er ist auferstanden, damit wir ein ganz neues, ewiges Leben haben. Ich sage nur mal kurz, was Regina und ich wir auch in unserer Schulung gestern gesagt haben. Ist euch vielleicht aufgefallen, dass wir es sehr betonen? Wir Menschen brauchen Vergebung unserer Sünden in dieser Welt. Wir alle leben in dieser Welt in einem Raum-Zeit-Kontinuum. Wir sind gefangen in Raum und Zeit. Und wir sehnen uns nach Ewigkeit. Gibt es überhaupt etwas darüber hinaus? Kann man da irgendwie ausbrechen aus Raum und Zeit? Kann uns da jemand helfen? Gibt es Ewigkeit? Gibt es etwas danach? Was ist denn danach außer Raum und Zeit, in das wir hineingeboren sind? Was ist denn in diese? Gibt es da die Wand des Todes? Spüren wir alle. Wir rennen uns nämlich den Kopf ein, wir Menschen, und wir sind tot. Nun ist einer gekommen, nämlich Jesus Christus, in unser Raum-Zeit-Kontinuum hinein. Das ist einzigartig, er kam einzigartig in unserer Welt, landete hier in unserem Raum, sein Kontinuum. Er lebt, er kam einzigartig, wurde einzigartig geboren, er lebte einzigartig, er lehrte einzigartig, er lebte einzigartig, indem er göttlich lebte, ohne Sünde und doch ganz Mensch. Und dann machte er das für uns und er besiegte das Böse und den Satan, denn das machte er nicht, das Böse und die Sünde. Und dann starb er dafür, das war ein riesiger Sieg, dass er das gemacht hat, für uns. Und dann hat der lebendige Gott etwas Sagenhaftes gemacht, noch bewiesen, dass Jesus nicht nur ein Mensch war. Gott hat Jesus Christus auferweckt. Auferweckt. Das heißt, Jesus Christus ist in ein ganz neues Leben, in das ewige Leben, auferstanden, durch dieses Raum-Zeit-Kontinuum hindurch. Die Wand des Todes hat ein Loch, hat eine Tür bekommen. Jetzt gibt es ein Heil, jetzt gibt es ewiges Leben von Gott, göttliches Leben in unserer Welt. Deswegen ist nur in Jesus Heil, deswegen ist er so einzigartig. Ich höre mir sehr viel an, ich diskutiere, ich spreche schon seit Jahrzehnten mit Leuten, mit allen möglichen Leuten, die mir ihre Theorien sagen. Ich hab keine bessere Antwort gefunden bisher. Wer hat die Antwort auf die Frage nach dem Tod, nach dem Sinn des Lebens? Wie kann ich wirklich sicher sein über Gott? Nirgendwo kommt mir Gott so nah und ich Gott so nah wie in Jesus Christus und wie in diesem Heil. Dieses ist in keinem anderen das Heil als allein in Jesus Christus, in seinem Tod für die Vergebung der Sünden. Er hat sein vollkommenes Leben gegeben. Er ist gestorben für deine und meine Sünden und er ist auferstanden in ein neues, ewiges Leben. Und das Sagenhafte ist jetzt, dieser Jesus in seiner Liebe sagt, wenn ihr mir vertraut, ich gebe euch auch dieses ewige Leben. Ihr könnt dieses ewige Leben mit mir leben. Wenn ihr euch mit mir verbindet, wenn ihr mir vertraut, gebe ich euch auch das ewige Leben. Ihr werdet das ewige Leben, wenn ihr mir vertraut, bekommen, sofort, in großer Fülle und Dichte. Und dieses ewige Leben geht bis in die Ewigkeit. Gott hat also ein großes Seil, ein langes Seil, ein ewiges Seil in diese Welt hineingegeben. Und das Sagenhafte ist, du und ich, wir kleine Menschen, wir können andocken an dieses Seil, das Gott hineingeworfen hat in diese Welt, in seiner Rettung, in Jesus Christus. Wir können sagen, ich ergreife das, ich vertraue Jesus Christus und ich hänge mich an ihn und ich lebe mit ihm und nehme teil an dem ewigen Leben. Und dieses Seil ragt hinein, überzeitlich zu Gott in die Ewigkeit, in seinen Himmel. Und er wird mich dahin hinbringen und ich hänge hier schon bei ihm am Tropf oder am Seil und erfahre das Leben durch seinen Tod und durch seine Auferstehung. Und weil ich ganz persönlich dieses Heil erfasse, jeder Einzelne muss dieses Heil, das da ist, es muss keiner mehr kaputt gehen an seinen Sünden, es muss keiner mehr kaputt gehen an den Bösen, es muss keiner mehr kaputt gehen an der Ziellosigkeit, es muss keiner mehr im Unheil bleiben, es muss keiner mehr ständig in der Depression bleiben, es muss keiner ständig in seinen Sünden und Lügen und Gebundenheiten festhängen. Du kannst zu Jesus Christus beten und es wird besser, es wird Heil in deinem Leben. Und das Schöne ist, Jesus ist ungeheuer liebevoll und geduldig und er macht unser Leben mehr und mehr heil, auch wenn wir manche Schwierigkeiten noch haben, die wir haben, ich auch als Christ. Aber ich weiß, Jesus Christus vollendet mein Leben, denn das, was er in die Hand nimmt, das rettet er, das heiligt er, das macht er anders und erneuert er und das vollendet er. Und das ist voll in seinem Programm und in seinem Angebot. Das Heil, das ich in Jesus habe, ist ein einzigartiges Heil. Er vergibt mir, er erneuert mich und er vollendet mich. Und das garantiert er mir. Und deswegen weiß ich, dass ich ewiges Leben habe. Deswegen weiß ich, dass ich den Sinn des Lebens gefunden habe. Deshalb weiß ich, dass ich bei Gott ankomme. Das ist nicht irgendein falscher Stolz, den ich mir einbilde. Es hängt alles mit Jesus zusammen. Weil er es mir verspricht, deswegen lebe ich damit und deswegen kann ich damit leben. Nächste. Wir sind als Gemeinde nicht ein Luxusliner, der nur für sich selber, wo es um die Bespaßung geht, der Einzelnen. Ja, hier, ich habe hier ein Bild mit einem Luxusliner. Wir sind als Gemeinde nicht der Luxusleiter, sondern wir sind die Rettungsstation Gottes miteinander. Deswegen auch diese Schulung. Es geht darum, dass wir Menschen, die in Nöten sind, die Rettung brauchen, die verloren sind. Ohne Jesus sind wir verloren. Das ist das Schlimmste, was passieren kann, dass wir leben in unserer Sünden, dass wir sogar sterben in unserer Sünden. Es ist sagenhaft wichtig, dass wir mit dieser Botschaft das weitersagen. Was ist so wichtig an dieser Botschaft? Was ist so dringlich an dieser Botschaft? Weil die Weichen gestellt werden für die Ewigkeit. Weil man die Liebe Gottes erfahren kann hier. Und ohne dieses Heil ist man verloren. Bleibt man verloren. Man geht nicht nur verloren. Ohne Jesus ist man verloren. Und man geht auch noch verloren, wenn das so bleibt. Und deswegen ist dieses Evangelium, das Weitersagen, so schön und so wichtig und so dringlich. Weil die Weichen für die Ewigkeit gestellt werden. Weil wir gerettet werden können mit diesem einen kurzen Leben hier. Deswegen sagen wir es unbedingt weiter, weil Gott in ungeheuer Leidenschaft und Liebe hineingekommen ist. Gott will nicht, dass wir vor die Hunde gehen. Gott will nicht, dass wir verloren gehen. Gott will nicht, dass wir für den Teufel leben. Gott will nicht, dass wir 5 Minuten oder 10 Minuten oder eine Viertelstunde Schwarzarbeit für den Teufel machen. Er will uns mit seinem Dienst beschäftigen. Ja, das ist das Evangelium. Und das ist das Nächste jetzt hier, was ich sage. Wir sind eine Rettungsstation. Und wenn du Rettung erfahren hast, kannst du mit teilhaben. Jeder Einzelne, der Jesus erfahren hat, der kann teilnehmen an einer Stelle an der Rettung. Und es ist sagenhaft wichtig, dass die Rettung erfahren haben, Jesus Christus weitererzählen. Dass wir von Jesus erzählen. Dass wir sagen, da gibt es einen Retter. Ja? Weil er uns liebt und weil er die Menschen liebt. Glaubst du, dass Jesus noch einige solcher Exemplare wie dich noch retten kann und retten will hier in Ansbach? Ja, also ich traue dem das zu. Auch wenn ich euch hier so sehe, ich glaube, Jesus will noch einige mehr solcher netten Exemplare in eurer Verwandtschaft und Nachbarschaft retten. Das glaube ich bestimmt. Und deswegen sind wir hier und es ist sagenhaft wichtig, die Gemeinde Gottes, auch die Freie Evangelische Gemeinde Ansbach hier, ist eine Rettungsstation Gottes und trage dazu bei, dass das hier nicht zu einem Club verkommt. Wir sind kein Luxusschiff nur, sondern wir sind eine Rettungsstation. Und Jesus Christus führt uns und er kräftigt uns. Christsein ist nicht eine einzige Schinderei, natürlich nicht. Aber es heißt schon, mit Jesus aktiv zu sein. Für ihn wirken, in dieser Zeit und Welt anzupacken. Nicht einfach nur sich um sich selbst zu drehen und um sein kleines Leben, seine kleine Komfortzone. Das ist viel zu wenig. Wir haben eine ganz schöne große Aufgabe als Christen. Nämlich diese herrliche Rettung, diese Botschaft weiterzusagen. Und deswegen sehen wir eine Rettungsstation. Noch einzelne ganz praktische Punkte jetzt zum Schluss, die Konsequenzen. Erstens, nimm den Auftrag für dich an. Das ist eine schöne Aufgabe, oder? Du darfst dabei sein, dieses Heil mit Jesus erleben. Du musst es nicht für dich behalten. Lass es raus. Denke nicht, du müsstest eine besondere Begabung und besondere Berufung haben. Das ist eine Ausrede, die viele Christen heute haben. Die sagen, ich habe keine Begabung zur Evangelisation, des Weitersagens und so weiter. Damit habe ich nichts zu tun. Die denken, sie sind dann schön raus. Das ist wie wenn man sagt, ja, ich bete nicht mehr, wir haben da irgendwie ein paar Leute in der Gemeinde, die beten, also die machen das alles für mich. Oder glauben, da haben wir eins, die sind stark, die machen das für mich, ich brauche das nicht so. Ja, es gibt Dinge im Leben wie uns Christen, du darfst, alle sollen und dürfen daran teilnehmen. Jeder in seinem Stil, in seiner Art, in seiner Situation. Und auch miteinander. Es ist wichtig, nimm das an. Ist das dein Ding, das Weitersagen? Mach's mal, fang mal an damit und du wirst merken, wie Gott und wie Gottes Geist dich darin gebraucht und wie dein Leben aufblüht und wie das Evangelium, das du weitersagst, auf einmal zündet bei den anderen. Du musst es ja gar nicht selber machen. Das nächste, gib dem Heiligen Geist Raum, dich zu führen. Erst im Hingehen, mir geht es öfters auch gar nicht so gut, es ist immer so ein komisches, beklemmendes Gefühl in meinem Magen, gegen, bevor ich rausgehe. Und ich merke auch manchmal, auch Regina und ich, wenn wir Schulungen machen, wie ängstlich die Leute sind. Und dann, wenn wir dann anfangen loszugehen und zu beten, dann merken wir auf einmal, Jesus ist mit uns. Dann merken wir auf einmal, oh, das sind ja Leute, die sind vorbereitet. Ich könnte euch die ganze Zeit Sachen erzählen, die ich erlebt habe und ich bete darum. Ich nehme manchmal Sachen mit, ich bete auch schon, was ich mitnehme. Ich habe ab und zu einzelne Testamente dabei, ich habe das schon erlebt. Ich hatte ein Testament, ich hatte den Eindruck, ich soll das mitnehmen noch besonders. Und dann bin ich rausgegangen und dann habe ich das schon wieder ein bisschen vergessen. Und dann auf einmal spreche ich mit dem Mann eine Zeit und einmal sagt er ganz beiläufig, wissen Sie, ich habe heute Morgen schon mal gedacht, du solltest dir mal unbedingt ein neues Testament besorgen und wirklich mal da drin lesen. Oh, sage ich, das ist aber interessant. Mir hat auch jemand gesagt, ich soll dir mal ein neues Testament mitbringen. Ich habe das hier. Kann ich dir das überreichen lieber? Sowieso. Also es gibt erstaunliche Dinge, nicht immer so total dramatisch, aber wenn ich hingehe mit Jesus und mit anderen zusammen, auch in der Gemeinde, man erlebt unwahrscheinlich, wie Jesus Christus uns führt, wie er wirkt an den Menschen. Es stimmt, sehr viele Leute sind manchmal ablehnend, sind manchmal gleichgültig. Aber ich habe unwahrscheinlich oft erlebt, dass aus gleichgültigen Menschen auf einmal interessierte und sich öffnende und suchende und ab und sogar findende geworden sind, so weit, dass ich sogar mit ihnen beten konnte. Und das ist auch unterschiedlich in unseren Teams. Manche sind sehr mutig, die beten mit Leuten relativ schnell. Ich bin da eigentlich ein introvertierter Typ. Ich bin da noch immer wieder, muss mich da besonders überwinden. Aber ich habe es auch immer wieder gemacht und mache es auch jetzt noch immer wieder. Ich frage dann die Leute ganz lieb, sie haben mir jetzt ihre Not und ein Problem gesagt. Wissen Sie, wir könnten mal mit Gott darüber sprechen. Ja, Sie können irgendwann mal für mich beten. Nee, sage ich, wenn Sie wollen, ich könnte jetzt für Sie beten. Darf ich vielleicht jetzt gerade für Sie beten? Das sind Leute, die beten normalerweise nicht. Und dann sind die ein bisschen, schauen, mustern die mich nochmal, ob ich vielleicht irgendwie sie nicht alle habe oder ob man das wirklich machen könnte. Und dann beten wir zusammen. Ich erlebe das öfters und immer wieder. Dass Menschen, Nachbarn oder Freunde, wenn man lieb mit ihnen spricht, dass sie, wenn sie Nöte sagen, dass man zu Jesus beten kann. Eine der ersten Frauen, die bei uns in München zum Glauben gekommen sind, als wir nach München gezogen sind, die ist viel zu spät in einen Gebetskreis gekommen, den wir angeboten haben. Und wir wollten gerade noch eine Gebetsgemeinschaft haben. Und sie hatte große Probleme, das haben wir ja angesehen. Sag, ich komme eigentlich zu spät, was macht ihr? Sagen wir, weil wir beten gerade. Okay, hat sie gesagt. Sie will dabei sein und sie hat auch ein großes Anliegen. Ihre Mutter ist ganz, ganz schwer krank. Und sie ist fast im Sterben und sie war sehr bedrückt darüber, ob wir mit ihr bitte für ihre todkranke Mutter beten könnten. Haben wir an diesem Abend, an einem Montagabend in München gemacht, in unserem Hauskreis. Ein paar Tage später kommt die Frau wieder und sagt, was ist denn hier los? Ich komme jetzt immer. An dem Abend, als ihr da, am Montagabend, als ihr für meine Mutter gebetet habt, hat es eine Wende gegeben und er geht es so viel besser. Gott erhört Gebet und wirkt. Ich hab ein muslimisches Paar vor Augen, mit dem ich gesprochen habe, in der Nähe unserer Gemeinde, da gibt's in der Mozartstraße in München Mitte, gibt's viele Kliniken. Wir sprechen öfters mit Leuten, die sind dort mit ihren krebskranken Kindern. Wir haben mit einem muslimischen Paar gesprochen. Es hat gesagt, wir müssen jeden Tag hier unser Kind besuchen. Das ist schwer krank und das ist sehr, sehr mühsam alles. Muslime. Dann haben wir ihnen von Jesus erzählt und gesagt, wir könnten, wenn ihr wollt, für euer Kind jetzt mit euch mal beten. Dann haben sie gesagt, ja, wir können zu Allah beten. Dann sage ich, also Allah kenne ich nicht, aber ich weiß, wo eine wirklich gute Adresse ist, da würde ich gerne weiterhin zu beten, zu Jesus würde ich gerne beten. Okay, hat er dann gesagt. Vielleicht ja, so, vielleicht hilft's ja. Dann habe ich zu Jesus gebetet mit diesem Paar. Und einen Tag später kommen die an, das heißt, die liefen fast gar nicht, sind fast geflogen. Die haben gesagt, wir haben eine neue Prognose von den Ärzten hier bekommen, dass dem Kind geht es viel besser, wir können unser Kind sogar jetzt mitnehmen nach Hause. Da ist so eine Wende passiert. Jesus hat, oder was ist los hier? Wer seid ihr? Er hat uns die ganze Kollektion, was irgendwer kriegen konnte an Schriften in Türkisch und was wir so hatten an Filmen, wollte der unbedingt mitnehmen. Er und seine Frau. Gott wirkt mit seiner Macht, nicht immer so schnell. Aber Gott hat uns versprochen, zu handeln, zu wirken. Und wir können Dinge erleben. Wir müssen gar nicht, wer weiß wie stark sein. Einfach ein Stückchen Mut haben, klar von Jesus reden. Sagen, dass wir ihn erlebt haben und dann weitersagen. Es gibt vor allem die Möglichkeiten des Alltags. Viele verstehen Evangelisation als eine Aktion, eine Veranstaltung. Regina und ich, meine Schulung, das, was ich auch heute sage, gilt für ganz normale Christen. So Leute wie Petrus und Johannes, die einfach erzählen von ihm. Ja, sie waren ganz einfache Leute vom Volk. Solche Leute sind wir hier. Ganz alltägliche Christen in ganz alltäglichen Situationen. Da kannst du dein Christsein leben. Da kannst du von Jesus erzählen. Also wäre eine Menge zu sagen. Mir gefallen diese Apostel hier unwahrscheinlich, was die gesagt haben. Und schaut euch das bitte nochmal an in Apostelgeschichte 4. Die haben von Steinen gesprochen, als Bild von dem Tempel. Da waren nämlich ganz viele Steine. Da sagt er, ihr Leute hier, schaut euch das mal an hier, ihr habt die Hauptsteine habt ihr weggeworfen. Jesus Christus ist sehr wichtig, ist der Schlüsselstein. Was wäre, wenn hier in dem Tempel die Ecksteine weg wären oder die bei diesen Bögen, da ist ein letzter, ganz wichtiger Stein, der alles zusammenhält. Den habt ihr weggeworfen. So erklärt der Jesus, dass er bedeutungsvoll ist. Und dann streut er noch einen Schuss Humor ein, habt ihr auch schön gespielt vorhin. Er sagt, ihr lieben Leute, vor dem Gericht sagt er, wir werden heute wegen einer Wohltat angeklagt. Was ist das denn hier für ein Gericht? Vor dem Gericht wird man normalerweise wegen einer Untat angeklagt, oder? Petrus sagt, was macht ihr denn hier mit uns, ihr lieben Leute? Ihr klagt uns an wegen einer Wohltat? Was haben wir denn gemacht? Seid ihr so böse, dass der hier jetzt geheilt ist? Warum seid ihr dann so in Rage? Also das ist alles sehr interessant, weil man kann sehr viel lernen. Wir machen mal weiter hier. Ja, man kann wirklich sich auch ein Stückchen weiterbilden lassen, in der Evangelisation Tipps bekommen. Und hier sind welche bei euch in der Gemeinde und ich ermutige euch auch weiter zu lernen. Auch wir haben eine Homepage, da kann man sehr viel lernen. Und man lernt vor allem in der Praxis. Wir dürfen auch Fehler machen. Und Jesus gebraucht uns, auch wenn wir manchmal... wenn wir auch Fehler machen. Ich muss ehrlich sagen, mir fallen nach 40 Jahren auch immer die besten Sachen oft nach den Gesprächen ein. Und dann bete ich zu Gott und sage, Jesus, bitte gib mir mal eine zweite Chance. Und Jesus, gib mir weitere Gelegenheiten. Und manches mache ich schon besser. Und das können wir auch. Wir können lernen. Wir können lernen von, ist ja viel Stoff hier in der Bibel drin. Es gibt auch in einmal eins der ganzen Geschichte, darüber haben wir gestern gesprochen, nämlich wie man seine eigene Jesus-Erfahrung weitergibt. Überdenkt das, warum glaubst du an Jesus? Und das erzählt anderen weiter, warum du an Jesus glaubst und was er an dir gemacht hat. Das erzählt anderen weiter zum Beispiel. Das gut zu erzählen, sagt möglichst nicht, ich habe davon Jesus gehört, dann habe ich mich übergeben. Sagen manche Christen. Oder die fangen an, ihre Geschichte zu erzählen, ich bin in einem gläubigen Haus aufgewachsen. Hast du schon mal ein gläubiges Haus gesehen? Oder mit dem Übergeben, man kann es besser machen, oder? Mit Sicherheit. Ja, wenn man ein bisschen nachdenkt, ein bisschen Anleitung bekommt, wie könnte ich es denn machen? Man kann es besser machen, das geht auch gut. Auch einfach, auch du kannst es besser machen, glaube ich. Ich auch immer noch. Deswegen sprechen wir auch das Evangelium im Kern. Ich habe es ein bisschen erklärt. Wir haben eine Faltkarte dazu gemacht. Die kann man auch mitnehmen. Wenn ihr wollt, könnt ihr es euch nochmal anschauen. Ist auch alles vertont und verfilmt. Da kann man im Internet auf meiner Homepage, kann man sich das alles verfilmt anschauen oder auch lesen, kann man es auch. Oder auch die wichtigsten Fragen, die Leute so stellen. Immer wieder in die Nöte der Menschen hineinreden. Das ist unwahrscheinlich. Leute kommen auch zu uns. Regina und ich haben vorgestern mit 7 Leuten einer Familie zusammengesessen. Da war eine besondere Not. Kürzlich im Münchner Hasenbergel da oben ist ein 2-jähriger Junge aus dem Fenster gestürzt. 10 Meter runter. Er war tot. Das war ein ungeheures Ereignis. Und über irgendwelche 5 Ecken hatten wir vor Jahren mal die Eltern kennengelernt, die Großeltern kennengelernt. Die erinnern sich an uns und der Mann spürt in dieser Krise unwahrscheinlich ein sagenhaft starkes Reden Gottes. Und er und die Frau kommen, wir sitzen zusammen einen Vormittag, wir trauern, wir beten, die wollen unbedingt Jesus. Und ich bete mit denen, wir gehen zusammen zu Jesus. Und jetzt nach ein paar Tagen laden die uns ein, da sind 7 Leute von der Familie, Regina war auch noch mit dabei, zusammen und die wollen mehr von Jesus hören. Wir haben einen Anfang mit Jesus gemacht. Und wir haben so deutlich gespürt in dieses Leid hinein, das mich auch betroffen hat. 2-jähriges Kind ist tödlich verunglückt. Man spürt die Wunden und dann das Leid. Aber wir spüren noch etwas. Wir spüren die Tiefe des Trostes des Gehaltenseins von Gott, wenn man an Jesus glaubt. Der Geist Gottes, von dem ich gesprochen habe. Wow. Es ist ungeheuerlich, wie der wirkt in solchen Situationen und wie er Hilfe gibt und wie Heil ausgeht. Es löst nicht sofort alle Fragen, die da aufgebrochen sind. Aber wir haben in Jesus Heil und Kraft. Wer nicht an Jesus glaubt, hat gar nichts. Wir haben aber Kraft und wir wissen, der lebendige Gott überwaltet das. Und er kriegt das auf die Reihe. Und er hat etwas zu sagen zu uns Menschen in so einer Situation. Das haben wir gerade wieder erlebt und wir spüren, wie Jesus wirkt und wie er führt und wie das Heil ausgeht und wie Menschen sich danach sehnen und wie sie es erfahren. Lass dich ausbilden in persönlicher Evangelisation. Komm da weiter. Ich habe auch noch einiges ausgelegt, da kann man kleine Sachen weitergeben, so kleine Kärtchen und so weiter, wenn man möchte und von Jesus weitersagen. Vor allem durch unser ganzes Leben in Wort und Tat. Was ziehen wir für eine Lehre aus diesem Vormittag hier? Sagen wir auch, ich kann nicht schweigen. Aufhören? Geht nicht. Ich sag's. Bete jetzt noch mit uns. Lieber Jesus Christus, wir wollen auch nicht aufhören. Wir danken dir, dass du mit uns nicht aufhörst. Und dass dieses Heil, dieses einzigartige Evangelium da ist, auch hier in Ansbach, dass du hier deine Gemeinde hast. Bitte segne jeden Einzelnen, auch der dich kennt und liebt. Und die dich noch nicht so kennen und lieben, schenk ihnen das auch heute und in diesen Tagen, dass sie wirklich wissen, sie sind bei dir angekommen. Komm du bei ihnen an, Herr Jesus Christus, und lass jeden Einzelnen erfahren hier, dass du ein Heiland bist und dass du unserer Seele große Kraft gibst. Dass du ewiges Leben schenkst, hier beginnend für immer. Mach du uns bitte, lieber Herr Jesus Christus, zu ganz, ganz guten Menschenfischern, zu ganz guten Leuten, die in großer Liebe und in deiner Kraft andere für dich gewinnen. Amen.